Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 5. Sonntag in der Passionszeit. Noch eine Woche, dann beginnt die Karwoche, dann begegnen wir Schritt für Schritt den großen Themen unserer Lebensorientierung als Christinnen und Christen und der Wahrheit Gottes, die sich den glaubenden Menschen in diesem Geschehen zeigt. Wirkliche Wahrheit unterscheidet sich von jener phrasenhaften Wahrhaftigkeit dadurch, dass sie etwas ganz Bestimmtes will, dass etwas geschieht, nämlich, dass sie Menschen löst und frei macht. Das sagt Dietrich Bonhoeffer und darauf vertrauen wir jetzt auch an diesem Sonntag und wenden uns zu Gott und singen. Wir stimmen ein in das Lob und in die Bitte der Psalmen. Psalm 43, die Nummer 724. Wir beten ihn im Wechsel und in ganzen Versen und in zwei Gruppen. Die Gruppe am Ambo am Lesepult beginnt.
Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk. Und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget?
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung.
Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Weil wir atmen wollen in diesen unruhigen und zerrissenen Zeiten, weil wir uns nicht mit Ohnmacht abfinden, sondern Kraft suchen, weil uns deine Verheißungen zusammenführen, darum sind wir hier, gütiger und lebendiger Gott. Wir hören die Worte und Erzählungen von dem Weg Jesu Christi in die Passion. Hilf uns fassen, dass das ein kraftvoller und starker Weg der Liebe ist. Du willst uns berühren und menschlicher machen füreinander und für uns selbst. Dich sollen wir in ihm, in Jesus Christus sehen und uns in ihm erkennen. Schaffe uns weiten Raum und Ruhe und die Begegnung mit dir. Hilf uns, in die Tiefe unseres eigenen Lebens zu lauschen. Und lass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen. Das bitten wir, indem wir dir in der Stille bringen, was wir in diesen Gottesdienst getragen haben. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Amen.
Sonntagstext hören wir heute aus Römer 8, die Verse 31b bis 39. Es heißt dort: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht in Psalm 44, Vers 23, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch, Entschuldigung, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wir singen das Lied aus dem neuen Gesangsbuch 192, die Verse 1 bis 4, Stimme, die Stein zerbricht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, im 22. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berg, da der Herr sieht. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, in der jüdisch-rabbinischen Tradition ist Abraham der Mensch, der in seinem Leben 10 Prüfungen zu bestehen hat, die in dieser Art keinem anderen auf der Erde Lebenden zugemutet wurden. Er muss die Götzenfiguren in seinem Herkunftsland, im Zweistromland, in Ur, in Chaldea zerstören. Er muss aufbrechen aus seiner Heimat und zurücklassen, was ihm wert und heilig ist, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Er muss in einer Hungersnot in das fremde Ägypten ziehen, muss dort erleben, wie sich der Pharao seiner Frau Saras bemächtigt, obwohl Abraham verheißen ist, dass es ihm gut gehen würde, so reiht sich Prüfung an Prüfung und Herausforderung an Herausforderung. Diese letzte ist die schrecklichste von allen. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Gott fordert zurück, was er zuvor wunderhaft Sarah und dem Abraham geschenkt hat. Niemand hätte gedacht, dass die höchstbetagte Sarah noch ein Kind gebären würde. Und dieses Kind, Isaak, den Garanten der Nachkommenschaft soll Abraham nun schlachten und auf einem Altar der Gottheit opfern. 6-mal soll Sarah laut aufgeschrien haben, als sie aus dem Mund ihres so lange erwarteten, von Gott geschenkten Sohnes von diesem Ereignis auf dem Berg Moria erfuhr. Dann soll sie gestorben sein. So erzählt es der Midrasch, diese jüdische Schriftauslegung. Auch die Bibel selber, das erste Buch Mose, erzählt in dem unmittelbar folgenden Kapitel von Sarahs Tod. Auch Kant hatte aufgeschrien. Immanuel Kant, der große Vordenker der Aufklärung, dass ich meinen guten Sohn nicht töten solle, ist ganz gewiss, sagt er. Dass aber du, der du mir erscheinst, Gott seist, davon bin ich nicht gewiss und kann es auch nicht werden, wenn sie die Stimme auch vom Himmel herabschalte. Zitat Ende. Dass ich mein Kind töten soll, ist tausend nicht töten soll, dass ich mein Kind nicht töten soll, ist tausendmal gewisser als die rätselhafte Stimme vom Himmel her, deren Ursprung im Dunkeln liegt, so Kant. Nicht weniger empört sich der strenggläubige jüdische Philosoph Immanuel Levinas. Er nimmt Gott gewissermaßen heraus aus dieser Erzählung und sieht sie als einen provozierenden Ruf des jüdischen Gesetzes in die Verantwortung. Dort, wo sich dieses rätselhafte, bedrohliche Gesicht Gottes zeigt, dort hätte Abraham eigentlich der Stimme des Gesetzes gehorchen müssen, die ihm sagt, du sollst nicht töten. Er hätte dem Gesetz gehorchen müssen, nicht dieser Stimme. Hätte sich nicht beirren lassen sollen. Höre nicht auf den, der dir zuerst Leben und Zukunft verheißt und der es dir zugleich darauf wieder nehmen will. Nein, hätte er sagen müssen. Nein zum Töten. So gesehen wäre diese Erzählung so etwas wie ein Ruf in die Verantwortung. Aber das alles reicht nicht aus, um zu verstehen. Unsere Bemühungen, diese uralte Geschichte mit unserer Vernunft zu bewältigen, laufen immer wieder ins Leere. Vielleicht führt uns diese Erzählung in diesen Tagen etwas ganz anderes vor Augen, dass das Empörende, das zum Himmel schreiende, ja sichtbar und da ist, dass Eltern heute bereit sind, das eigene Kind auf dem Altar irgendeines höheren Wertes zu opfern und dass das wieder etwas Alltägliches geworden ist. Tag für Tag werden die Kinder der eigenen Nationen für Volk und Vaterland in den Kriegsgebieten dieser Welt in den Tod geschickt und abgeschlachtet, werden ausgebeutet als Arbeitssklavinnen und Sklaven, als Kindersoldaten und noch Schlimmeres. Eltern opfern auch heute ihre Kinder hundertfach in dieser Welt. Wofür? Für ein im Dunkeln liegendes Größeres? Der Vater stellt sich breit vor mich, die Mutter schreit, wir lieben dich. Kein Zaudern Vaters Stirne ritzt, in Vaters Hand das Messer blitzt. Aus Mutters Nasen rollt ein Dampf, ich weiß um Mutters heißen Kampf. Herabsaust Vaters scharfe Hand, ich habe mich als Lamm erkannt. Halt ein, befiehlt die Mutter schrill. Ich spreche fest, nur wenn Gott will. So der Dichter Ernst Jandl, Jahrgang 1925, in einem Text mit dem Titel Legende, der sich auf diese Erzählung beruft. Es ist keine Legende, wir wissen es. Und wir wissen auch, dass es in dieser biblischen Erzählung um Fragen und um Themen geht, von denen wir uns nicht einfach verabschieden können. Wie ist das mit einem Gott, der uns immer wieder an die Grenze führt, moralisch, mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen? Wie ist das mit einem Gott, der mit der einen Hand gibt, großzügig gibt und verheißt und der mit der anderen Hand wieder wegnimmt und zerstört? Wenn Gott dem Abraham Nachkommen und Zukunft verheißt, dann braucht es doch nicht das andere, dass er diese Verheißungen wieder zurücknimmt und außer Kraft setzt. Entweder Gott bekennt sich zu seiner Zusage oder er ist ein Spieler und ein Provokateur. Ist es nicht umgekehrt, dass Gott selber der Kandidat ist und dass es eigentlich keine Figuren wie Abraham bräuchte, wenn die Gottheit verlässlicher wäre? Liebe, das wissen wir, will keine Opfer. Sie spielt auch nicht mit dem Gedanken, der andere müsse sich opfern. Liebe ist bedingungslos. Und wie ist das mit Gott selber? Liebe Gemeinde, könnte es nicht umgekehrt sein, dass nicht Abraham durch Gott auf die Probe gestellt wird, sondern das Gegenteil, dass Gott selber auf die Probe gestellt wird durch Abraham. Dass Abraham sich misst mit diesem Gott. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, nämlich dass Abraham feilscht und diskutiert mit Gott, so wie er mit den Boten Gottes feilscht, dass Sodom nicht vernichtet wird. Wenn 50 Gerechte in Sodom wohnen, wirst du die Stadt dann trotzdem vernichten, fragt Abraham. Nein, um 50 gerechter Leute willen werde ich die Stadt nicht vernichten, verspricht Gott. Und bei 45 auch nicht, bei 40 nein, bis auf 10 Leute handelt Abraham Gott herunter. Aber nicht einmal diese findet er. Aber hier diskutiert er nicht. Hier handelt Abraham. Es ist, als ließe er alles darauf ankommen. Es ist, als läge er vor uns und vor Gott, was auf dem Spiel steht, wenn er tut, was Gott von ihm will. Wenn er den Isaak geschlachtet hat und zum Opfer gebracht hat, dann verabschiedet sich auch dieser Gott aus dem Leben seines Volkes. Es wird keine Nachkommen geben. Und darauf legt es Abraham an, indem er ganz einfach sagt, hier bin ich, hier bin ich. Überhaupt wird in dieser Erzählung oft gesagt, hier bin ich. Ich bin da mit meinem ganzen Wesen, mit meinem ganzen Ich involviert in diese Begegnung. Hier bin ich, Gott. Und wo bist du? Omri Böhm, der deutsch-israelische Philosoph, Jahrgang 1979, hat diese Erzählung von der Opferung Isaaks oder, wie es die jüdische Tradition nennt, von der Bindung Isaaks. Isaak wird von seinem Vater gefesselt und auf den Opferaltar gelegt, aufgenommen. Für ihn ist es sogar eine Schlüsselerzählung unserer Gegenwart. Er sagt, hier geht es nicht einfach darum, die Radikalität des Glaubens und des Vertrauens auf einen einzigen Gott auf die Probe zu stellen. Also Abraham soll halt glauben. Hier geht es nicht darum, dass Abraham sich einem Willkürgott unterwirft, der jegliche Art von Moralität in die zweite Reihe stellt und sie letztlich bedeutungslos macht. Sollst du dein eigenes Kind töten, wenn Gott es befiehlt? Das, so Omri Böhm, wäre die gewalttätigste und intoleranteste Art von Gottesglauben, die man sich vorstellen kann. Nein, er sieht und liest diesen Moment auf dem Berg Moria anders. Er sieht und liest diese Begebenheit so, dass Abraham mit seinem Handeln, mit seiner Treue, mit seiner Liebe, mit seiner Konsequenz Gott selbst aus der Reserve lockt. Er sieht diese Erzählung so, dass Abraham Gott provoziert, sich zu den Verheißungen zu stellen, die er dem Abraham geschenkt hat. Abraham diskutiert nicht. Du hast es gegeben, verheißen, zugesagt und jetzt steh zu dem oder nicht. Und steh zu dem Gebot, du sollst nicht töten und du sollst deinen Nächsten lieben. Dieser besondere Moment bestünde also darin, dass die einzige wahre Gottheit sich dem Moralgesetz unterwirft. Dass Gott sich selber in seiner Unfassbarkeit und Transzendenz an diese Gebote und die Liebe bindet, das sei die eigentlich kühne Tat des Abraham auf diesem Berg, dass sie sei die eigentliche Herausforderung, das sei der eigentlich entscheidende Augenblick in der Geschichte der menschlichen Moral und des Gottesglaubens gewesen. Nicht Mose sei der Begründer des biblischen Monotheismus, sagt der jüdische Philosoph Omri Böhm, sondern Abraham. Es sei der Moment gewesen, in dem Gott aufgefordert gewesen sei, seine Selbstwidersprüchlichkeit zu verlassen, aus der Deckung zu gehen. Mit anderen Worten, in diesem Moment, in dem für Abraham alles auf dem Spiel steht, sein Vertrauen, seine Zukunft, die Zukunft der Verheißung und die Liebe, alles, was uns Menschen ausmacht, in diesem Moment habe Abraham sich entschlossen, Gott aufzufordern und seine Zusage einzufordern. Und deshalb habe er auch nicht diskutiert und sei diesen Weg gegangen. Und wenn es anders gegangen wäre, dann wäre der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs immer und auf ewig ein Willkürgott gewesen und ein Despot. Und dann ist da dieser Widder und die Stimme, des himmlischen Boden und das Aufatmen des Abraham und das Staunen des jungen Isaak und das sich Wundern der jungen Begleiter, der beiden, die unten am Berg gewartet haben und überhaupt nicht begreifen, was geschehen ist. Und wir haben die Erschütterung der Sarah und wir haben die ganze Geschichte in der Folge dieser Erzählung, die uns herausfordert, immer wieder neu nach der Willkür und Liebe dieses biblischen Gottes zu fragen. Liebe Gemeinde, wir wissen, dass dieser Gott uns manchmal offenbar in Begegnungen, Geschichten, Worten, Verheißungen begegnet, aber immer wieder auch in seiner Verborgenheit und Rätselhaftigkeit. Es gibt diese dunkle Seite. Wer wollte es bestreiten? Aber wir werden auch nicht heute seiner Liebe und Güte und wir werden auch nicht heute seiner Güte und Liebe gewiss. Wir sind immer im Glauben und im Vertrauen. Aber wir haben immer wieder auch Menschen, die die Wette auf ihn eingehen und die sich herauswagen und Gott beim Wort nehmen. Und das ist gewiss und wahr, die ein ungeheuerliches Risiko eingehen. Manche, das muss man deutlich sagen, haben für diese Wahrheit, dass Gott sich an die Liebe bindet, auch ihr Leben gelassen. Ich musste in diesen Tagen an das Schicksal eines katholischen Priesters, Max Josef Metzger, denken, der ist mir begegnet, der wegen der Verfassung eines demokratischen Manifests und wegen seines Pazifismus 1943 verurteilt und hingerichtet wurde. Einer von so vielen. Es gibt diese Menschen. Auch heute, und Abraham war ein Anfang. Uwe Kolbe, der in Ostberlin geborene Autor und Übersetzer und Lyriker, der auch hier in der Hospitalkirche schon einige Male gelesen hat, hat das in seinem Psalmenbüchlein zusammengefasst. Sinn des Opfers, das Messer an Isaaks Gurgel, Gott hat seinen Willen gehabt. Geschichte hat hier ihren Anfang. Nun breitet der Same sich aus, des Vaters Same im Erdrund. Das nenne ich einen Erfolg, Herr, die Klärung am Anfang, gespiegelt in den Augen des Überlebenden. Vertrauen, dein Name, Gehorsam. Zum Schluss, liebe Gemeinde, diese Grundgeschichte, um deren Willen wir heute hier sind und in dieser Kirche Gottesdienst feiern, um deren Willen wir uns Sonntag für Sonntag als Gemeinde versammeln und unser Leben orientieren. Diese Grundgeschichte, die Geschichte von Jesu Christi, ist genau diese Geschichte, in der es um diese Wette geht. Es ist die Geschichte Jesu Christi, der in seinem Vertrauen hineingeht in die Verheißungen Gottes, durch Unmenschlichkeit und Borniertheit, auch durch religiöse Borniertheit hindurch, und darin einen Gott erfahrbar macht, dessen Wesen Vergebung und Liebe und die Würdigung des Lebendigseins ist. Und wir haben in ihm die Verheißung, dass Gott selber in ihm hineingegangen ist, in diese Geschichte der Selbstoffenbarung als eines liebenden Gottes. Das wird uns an Karfreitag und Ostern nicht nur erzählt, sondern sichtbar ins Herz gelegt. Das feiern wir, das erfahren wir, das spüren wir in unserem Miteinander und im Wesen und im Handeln von Menschen, die auf diesen Gott vertrauen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vieles ist in diesen Tagen im Ungewissen. Menschen stehen einander gegenüber als Gegner, als Feinde. Früher waren sie einmal Nachbarinnen und Nachbarn und Verwandte in der Ukraine, in Russland, in Israel und Palästina. Manchmal auch hier in unserer Stadt, in unserer kleinen Welt. Misstrauen ist größer geworden und Ratlosigkeit und manchmal auch Verachtung und Entwürdigung in Worten, Gedanken und Werken. Am Tisch Jesu werden Menschen zusammengeführt. Verletzungen werden geheilt. Angst wird in Offenheit, Misstrauen in Zuversicht verwandelt. Gemeinschaft wird gestärkt, Geschwisterlichkeit. Eine und einer lebt auch vom Mut der anderen und des anderen. Und wir sind eingeladen an seinen Tisch, um unser Leben berühren und verändern zu lassen von dem, der sein Leben gab, damit wir leben können. Miteinander bekennen wir den Glauben, der uns zugetraut ist, in den Worten, die uns überliefert sind. Und wir stehen dazu auf.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Weil wir Kraft suchen und aufatmen wollen, darum sind wir hier, Gott. Wir hören die Erzählungen und Berichte von Jesu Weg in die Passion. Wir sehen und fühlen mit den Augen und Herzen seiner Jüngerinnen und Jünger. Wir spüren ihre Ohnmacht in diesen Tagen, aber wir erfahren auch die große Kraft, in der uns Christus in sein Leben und in seinen Hoffnungshorizont hineinnimmt. Eine Kraft der Klärung, Kraft zur Wahrheit, Kraft zum anderen Leben. Uns willst du berühren, Gott, und menschlicher machen, für uns selber und füreinander. Dieses Leben, das wir Tag für Tag aus deiner Hand empfangen, bringen wir dir heute, legen es vor dich und bitten dich, mache du uns klar, nimm dich unserer Schwachheit an. Ist das auch eure Bitte und euer Wunsch, so sprecht ja. So lasst uns Gott um seine Hilfe bitten und singen, Christe, der du trägst die Sünd der Welt, im neuen Liederbuch, die Nummer 110, Christe, der du trägst die Sünd der Welt.
Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, in unserem Herrn. So hört und nehmt an das Große und Wundersame, das ich euch im Namen Jesu Christi zusprechen darf. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt. Er vergibt euch alle eure Schuld. Was gewesen ist, darf euch nicht mehr beschweren. Was kommt, soll euch nicht schrecken. Gottes Gnade ist eures Lebens Hilfe und Kraft. Lasst uns mit leichtem Herzen Gott loben und ihm danken und singen. Du bist unser Gott, wir danken dir. Aus deiner Hand empfangen wir alles, was wir brauchen. Wir essen vom Brot des Lebens, wir trinken aus dem Kelch des Heils. Du bist barmherzig und voller Güte, du rettest aus Tod und Not und machst unsere Zukunft weit. Voll Freude feiern wir, dass wir deine Kinder sind. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm er das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. So danken wir Gott für diese Gaben und bitten, dass sein Geist jetzt in dieser Gemeinschaft wirke, dass der Geist Jesu Christi uns stärke, uns ermutige zum Leben. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Wir feiern jetzt das Heilige Abendmahl. Wir feiern es etwas anders, als wir es sonst üblich tun, nämlich mit Hostien und per Intinktion. Wir sind heute eine größere Gemeinde und das ist dann, glaube ich, etwas einfacher. Wir haben hier einen Kelch mit Saft und hier auf der Altarseite einen Kelch mit Wein. Die Hostien werden Ihnen zunächst in die Hand gegeben und dann kommen wir mit den Kelchen und Sie können die Hostien dann eintauchen. Und wir bilden heute zwei Kreise hier vorne und wir beginnen mit der Kanzelseite. So kommt, denn es, und Sie dürfen sich setzen, kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Möchten Sie auch noch mit dazukommen, die unter der Empore sitzen, dann können wir einen schönen größeren Kreis bilden. Nehmt und esst vom Brot des Lebens. Uns zum Zeichen des Friedens. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Geht in seinem Frieden und in seiner Kraft. Amen. Vielleicht können wir den Kreis noch etwas öffnen. Dankeschön. Nehmt und esst vom Brot des Lebens. Nehmt und trinkt vom Kelch des Heils.
Jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Geht hin in seinem Frieden und in seiner Kraft. Amen. Thank you.
Lasst uns Gott für seine Gabe danken. Lobe den Herrn, meine Seele.
Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat. Lobe den Herrn, meine Seele.
Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der dir alle deine Sünde vergibt.
Und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst.
Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
So lasst uns beten für andere und füreinander.
Du Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, du willst nicht den Tod deiner Kinder und gehst doch durch tausend Dunkelheiten, bis du dich zeigst als der, der du bist.
Dir danken wir für deine Gegenwart in Jesus Christus. Dir danken wir für die Zeichen, die uns verbinden, das Mahl, die Gemeinschaft, die Zusage in der Taufe.
Wir bitten dich für alle Menschen, denen Unbegreifliches zugemutet ist. Und heute besonders für die, die leiden in den Kriegsgebieten dieser Welt. Wir beten für die, die sterben und flüchten, für alle, die sich für die Freiheit einsetzen in den Ländern, in denen Diktatoren an der Macht sind.
Wir bitten dich, lehre uns Treue und Vertrauen. Auch wir sind gerufen, dem Leben beizustehen. Lehre uns, Stille zu halten, wo Gott allein handeln kann und wo deine Treue und deine Hoffnung und deine Liebe am Werk sein müssen. Lehre uns, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Wir bitten dich um Kraft für die Aufgaben, die vor uns liegen, um Gelassenheit auf langen Wegen, um Vertrauen in Kummer und Angst, um Dankbarkeit bei Schutz und Gelingen.
Mit Jesu Worten beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Finden wir verschiedenen zusammen die Nummer 137 in den neuen Liederbüchern.
Ja, herzliche Einladung an eine ganze Anzahl von Veranstaltungen, die Sie ja im Liturgieblatt finden. Nehmen Sie es einfach mit, dort steht alles im Einzelnen und die Details. Darauf hinweisen möchte ich noch, dass am kommenden Sonntag auch wieder Kindergottesdienst ist, auch dazu herzliche Einladung und ganz besonders auch auf die Passionsmeditationen nächste Woche von Montag bis Donnerstag. Also herzliche Einladung, auch Einladung wieder bei einer Tasse Kaffee, sich zu begegnen, sich auszutauschen. Dann herzlichen Dank für die Kollekte vom letzten Sonntag für 447 Euro für die Studierenden an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Ganz herzlichen Dank. Die Kollekte vom heutigen Sonntag ist für unsere eigene Arbeit der Gemeinde bestimmt. Auch hierfür ganz herzlichen Dank.
So geht nun in diesen Tag, in diese Woche, in dem Vertrauen, dass Gott eure Wege ansieht, dass sein Segen euch begleitet. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.